Ja, das ist natürlich Definitionssache. Ja. Aber sagen wir jetzt mal, gehen wir ein bisschen konkreter, gibt es Maler? Leute, die malen? Beide, okay. Also nicht nur Gartenhagen und Landstreicher, sondern auch Bilder. He? Schön, gut. Dann kennt ihr zumindest ein grosses Vorbild vielleicht. Die anderen vielleicht auch, der Pablo Picasso, ist der bekannt? Schon, he? Also nicht persönlich, nehme ich an. Es gibt eine Geschichte über einen Schreiner, der in der gleichen Stadt gewohnt hat wie der Pablo Picasso. Und der Picasso hat einen Schrank für sich daheim. Er ist also zu dem Schreiner gegangen und der Schreiner hat sich sehr geehrt gefühlt, dass der grossartige Künstler zu ihm heimkommt oder in seine Bude kommt. Und der hat gefragt, ja, was er denn wünscht. Er hat gesagt, einen Schrank. Und gesagt, ja, wie sollte der Schrank aussehen? Und dann hat er angefangen zu beschreiben, ja, irgendwie so gross und da irgendwie ein Schublader und da eine Öffnung und da ein Vitrine und weiss nicht was. Und der arme Schreiner hat einfach sich am Kopf gekratzt und gesagt, Entschuldigung, Herr Picasso, ich habe keine Ahnung, wie ich mir den Schrank vorstellen soll, mit ihren wilden Erzählungen hier und Beschreibungen. Ich komme nicht raus, was ich machen soll. Aber ich habe eine Idee. Könnten Sie mir nicht den Schrank geschwind aufskizzieren? Irgendeine kurze Zeichnung machen? Und Picasso, ja, kein Problem, oder? Stift vorgenommen, da geschwind etwas skizziert. Und der Schreiner hat gesagt, jawohl, jetzt kann ich mir das vorstellen. Super, ganz herzlichen Dank. Das ist super. Also jetzt müssen wir noch über die Holzart reden. Und da haben sie so davon gehabt, oder Eichen, Nuss, ja, vielleicht etwas Edels, so Krise zum Beispiel, so mit, wo die Farben so schön ineinander spielen. Ist auch nicht ganz ein billiges Holz, vor allem dort mal ein bisschen teuer. Und haben sich auf Krise geeinigt. Und ja, dann irgend hat sich der Picasso mal gefragt, ja, und was kostet denn so ein Schrank? Mit der Arbeit, mit all diesen Beschlägen und das Material und Transport und Einbau und so. Und er hat das gefragt und der Schreiner hat gesagt, wissen Sie was, Herr Picasso, ich mache Ihnen den Schrank absolut gratis. Ich heusche weder etwas für das Material, noch für die Arbeit, noch für den Transport, noch für den Einbau, einfach völlig gratis. Es ist mir so eine Ehre für Sie, das zu machen. Ich habe nur eine kleine Bitte. Könnten Sie mir nicht hier unter die Zeichnung, die Sie gemacht haben, Ihre Unterschrift darunter setzen? Ja, der Rest der Geschichte ist leicht zu erraten. Der Schreiner hat das Möbelstück für Picasso angefertigt und hat dann angefangen, Nachricht zu verbreiten, dass es ein Unikat von Picasso im Umlauf sei, zum Verkauf stehen. Und der Interessenten haben sich natürlich gegenseitig überboten, bis ein Käufer festgestanden ist, eine grosse Auktion. Und so quasi, der Schreiner ist quasi über Nacht zum Millionär geworden. Mit der Zeichnung von dem Schrank. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Niemand weiß, ob sie wirklich wahr ist. Aber mir gefällt der Gedanke dahinter. Ich meine, jeder hat die paar Striche irgendwie können auf das Papier bringen. Bei den einen hat es vielleicht sogar nach Schrank ausgesehen, bei den anderen weniger. Da sind wir nicht alle gleich begabt. Aber egal wie schön oder hässlich die Zeichnung gewesen wäre, eins hätten sie alle gemeinsam gehabt, unsere Zeichnungen. Sie wären allesamt wertlos, weil eine Sache würde fehlen. Die Unterschrift vom Meister. Die macht die Zeichnung wertvoll. Ob der clevere Schreiner Picassos Zeichnung schön gefunden hat oder nicht, ist absolut egal gewesen. Egal, ob es völlig verschandelt ist oder verkrabbelt für irgendwas. Nicht die Zeichnung an sich ist das Wertvolle. Aber die Unterschrift macht es aus. Ist egal, was drauf ist auf dieser Zeichnung, die Unterschrift macht es aus. Und wenn die Unterschrift, das ist genau das Gleiche bei unserem Leben. Wenn die Unterschrift vom Meister getroffen steht auf unserem Leben, egal was da verkritzelt worden ist, das macht es wertvoll. Und da habe ich einen Bibelvers dazu, der handelt auch von Kunst. Steht im Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat, damit wir sie tun. Wir sind Gottes Werk. Allerdings das Wort Werk, im Griechisch Poema, ist auf Deutsch viel zu schwach wiedergegeben. Das bedeutet viel mehr. Das ist so, sollte eigentlich eher mit Meisterwerk übersetzt werden. Und also ein wertvolles Objekt, ein Kunstobjekt, das Beste, was mit Händen geschaffen werden kann. So ein Meisterwerk Gottes bist du. Das sagt Jesus da, oder respektive Paulus. Und es ist das Wort von Gott, das ist so Jesus. Also. Aber du bist ein Unikat, wie eine Zeichnung von Picasso. Das, was den Menschen, uns Menschen wirklichen Wert verleiht, ist die Unterschrift von Jesus. Und die ist nicht mit einem Bleistift geschrieben, sondern mit Blut. Das macht den Unterschied. Mit dem Blut vom Sohn Gottes, der sein Leben gegeben hat für dich. Es stellt sich natürlich als erstes mal die Frage, trägt dein Leben die Unterschrift? Bist du jemand, der selber über sein Leben bestimmen will? Oder hast du es ihm übergeben? Und wenn du meinst, dein Leben sei wertlos, dann gib es ihm zur Unterschrift. Er setzt sich gern darunter und dadurch wird es wertvoll. Die Dietrich Bonhoeffer kennt ihr auch. Nehme ich an, er war kein Maler, soweit ich weiss. Aber ja, seine Geschichte ist bekannt. Und er hat diesen Satz vielleicht gesagt, vielleicht wird er ihm auch nochmal zugeschrieben. Da steht: Wir sind nicht von Gott geliebt, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Wert. Wert ist für uns Menschen so ein überaus eben wertvolles Kapital. Ein Leben mit Wert macht auch Selbstwert und Selbstannahme möglich. Egal wie gut wir zeichnet oder gemalt sind oder wie verschmiert unser Leben passiert ist, es bekommt seinen Wert durch Jesu Unterschrift. Und darum ist auch unser erster und wichtigster Wert bei Compassion eben Jesus im Zentrum. Das ist das A und O, mit dem steht und fällt alles. Unter Armut, wir arbeiten ja als Compassion unter Menschen, die in Armut leben. Extremer Armut. Da verstehen wir meistens materielle Armut. Das heisst, zu Menschen, da bist du einfach unterernährt, weil du zu wenig oder Mangelnährung hast, weil du schlechte Lebensmittel hast, die ohne wirkliche Stoffe, die dich ernähren können. Du bist schwach, du bist konstant müde. Und dann solltest du irgendetwas schaffen. Erstens findest du keine Stelle, weil du ja schwach und krank bist und sowieso viel zu wenig Möglichkeiten gibt. Und zweitens musst du die ganze Zeit damit verbringen, irgendwo Nahrung aufzutreiben und hast gar keine Zeit, um eine Arbeitsstelle zu suchen. Du findest keine Arbeit, weil der Tag ausgefüllt ist und man mit dem Kampf um die tägliche Nahrungssuche, um das tägliche Überleben. Manchmal musst du entscheiden, ob du essen oder wohnen willst, weil das Geld nicht für beides reicht. Das ist Armut. Und das ist schrecklich. Das kann man mit ein paar Worten hier nicht beschreiben. Aber es gibt noch eine andere Armut und die findet im Kopf statt. Sie betrifft oft Menschen, die in materieller Armut leben, aber nicht nur. Die Armut ist eine Mentalität, eine Weltanschauung, eine Denkweise. Psychologen würden sagen, ein Lebensskript. Das ist die Stimme, die dir konstant einredet, du bist nichts wert. Du bist nichts, du kannst nichts. Das ist auch die Stimme von der Armut. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie etwas. Deine Eltern sind in diesem Slum geboren und werden hier sterben. Du selber bist hier in diesem Slum geboren, du wirst es nie raus schaffen. Wenn du ein Bub bist, dann wirst du in den Drogen handeln und selber nehmen und umkommen. Wenn du ein Mädchen bist, dann wirst du vergewaltigt, bis du nicht mehr kannst und wirst sterben als Prostituierte. Das ist so deine Zukunftsperspektive. Aber auch Menschen, die nicht in Armut leben, auch unter uns, gibt es Leute, die Mentalität haben, dass sie wertlos sind. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Wer bist du? Ja, ich bin Schreiner, ich bin Elektriker, ich bin Bankangestellter, ich bin Landwirt. Man definiert sich über das, was man macht. Und wenn man es mal nicht mehr machen kann, dann hat man den Wert verloren. Wenn man die Leistung nicht mehr erbringen kann, dann fühlt man sich wertlos. Manchmal hängt es nicht einmal am Beruf. Viele Menschen fühlen sich auch so einfach wertlos. Und vor allem mit dem Wertezerfall, den wir heute erleben. Und das kommt auch bei Christen vor. Es drückt sich etwas anders aus. Christen haben vielfach eine Armutsmentalität und verbringen ihr ganzes Leben damit, zu glauben, dass sie vor Gott nicht genügen. Sie probieren irgendwie Punkte zu sammeln bei Gott durch gutes Benehmen und durch gute Taten. Sie können nicht akzeptieren, dass Jesus schon alles zahlt hat für sie. Sie probieren mit Leistungen Punkte zu sammeln. Aber wenn wer die mit Blut geschriebene Unterschrift von Jesus auf seinem Leben hat, der kann reich sein, auch trotz äußerer Armut. Und der kann die innere Armut, die Armut, die im Kopf stattfindet, überwinden. Das ist die Kraft vom Evangelium. Wir haben gesungen, His name is power. Sein Name ist Kraft. Und das erleben wir auch. Und dann kann man auch selber zu einem Leben kommen, das wertvoll ist. Und das zeigt uns auch wieder ein Beispiel aus unserer Compassion-Welt. Wir haben übernächsten Monat ein Patenkind aus den Philippinen in der Schweiz. Ein ehemaliges Patenkind. Sie ist eine erwachsene Frau, sie ist Pastorin. Und sie wird erzählen von ihrer Geschichte. Und ich habe hier ein kurzes Exzerpt, einen kleinen Teil daraus rausgenommen, aus ihrem Bericht, den sie schon vorab geschickt hat. So sieht sie aus, sie heisst Precious Love. So ein schöner Name. Wenn ich mir mal auf Deutsch vorstellen, wertvolle Liebe. Wertvolle Liebe. Das tönt eigentlich nicht, aber auf Englisch ist es so wie gesungen, oder? Und ja, das verkörpert sie auch. Sie hat in dem Bericht geschrieben, wir hatten keinen Strom. Und die Nachbarn erlaubten uns nie, eine Lampe bei ihnen einzustecken, damit ich abends Hausaufgaben machen konnte. Also aßen wir immer bei Kerzenschein zu Abend und lernten auch bei Kerzenschein. Ich hörte, dass manche Leute viel Geld ausgeben, um ein besonderes Abendessen bei Kerzenschein zu machen. Aber bei uns war das normal. Wenn es regnete, lief das Regenwasser überall in unserem Haus rein und wir mussten zusammen an einem Ort sein, wo das Dach keine Löcher hat, damit wir beim Schlafen nicht nass wurden. Meine Mutter bat im Supermarkt um große Plastiktüten und deckte damit unser Dach ab. Dann regnete es nicht mehr rein und wir konnten schlafen. Und bei klarem Himmel konnten wir durch die Plastikfolie den Mond und die Sterne sehen. Wir waren glücklich, sangen Lieder zum Lob Gottes und dankten Jesus, dass wir einen Ort hatten, den wir unser Zuhause nennen konnten. Die Nachbarn waren erstaunt, dass wir singen und klatschen konnten, obwohl unser Haus fast zusammenbrach und wir nicht dreimal, nicht zweimal, sondern höchstens einmal am Tag essen konnten. Aber Gott versorgte uns immer. Und im Kinderzentrum beteten wir lernten zu beten und das stärkte meinen Glauben und gab mir Kraft, weiterzumachen. Ich besaß zwar nur sehr wenig, aber eines wusste ich immer, ich bin reich, weil mein Vater im Himmel reich ist. Was Precious Love in ihrer Armut praktiziert hat, ist ein gutes Beispiel für uns. Manchmal müssen wir unsere geistlichen Scheibenwischer wieder einschalten, um ein bisschen klarer zu sehen. Und eben, Hebräer 12,2, aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wo unser Leben wieder wertvoll macht, wo uns Sinn gibt, wo uns Richtung gibt, wo uns Hoffnung gibt, wo uns Zukunft gibt, wo uns Kraft gibt, wo uns seinen Geist gibt, wo uns klare Sicht gibt. Dann können wir auch inmitten von negativsten Umständen positiv sein. Und das hat eine Kraft. Das kann ich sagen, das hat eine Kraft. Wenn wir in schwierigsten Umständen positiv sein können. Leute staunen immer wieder ab meiner Frau. Ich meine, klar, wir haben damit gerechnet, dass sie stirbt. Und nach 3 Monaten haben wir festgestellt, Gott hat einen anderen Plan. Halleluja. Und wenn Leute sich fragen, warum lässt Gott denn das zu, den Krebs und das Zeug aus? Dann sagt sie, hey, hast du dir schon mal überlegt, warum lässt Gott zu, dass ich 60 Jahre können gesund sein können? Warum hat Gott das zugelassen, dass ich 5 Kinder habe, die alle mit Jesus gehen? Warum hat Gott das zugelassen, dass wir hier im Westen sein können, wo wir so viel Versorgung haben, wo wir die perfekte medizinische Versorgung haben? Warum haben wir jeden Tag genug zu essen, sogar im Überfluss? Warum lässt Gott auch das zu? Hast du das schon mal gefragt? Und solche Sachen sind Zeugnisse. Und wenn wir jetzt denken, die Welt geht in eine schlimme Richtung, oder? Mit all dem, was wir sehen, auch in den Medien, was wir hören über Israel und wie sich da Gottes Plan, wie sich die Prophetien abzeichnen vor unseren Augen stattfinden, da können wir sehen, es geht am Ende zu, Jesus kommt bald uns abholen. Die Welt wird negativ, die Welt zerfallen. Aber wir können positiv sein, wir können aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns Wert gibt. Und das macht den Unterschied. Da können wir Freude ausstrahlen, da können wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Weil du weißt, dass du wertvoll bist für Gott. Weil du geliebt bist, weil du ihm wichtig bist. Jeder Wert der Welt zerfällt zu Staub, aber Christus gibt uns bleibenden Wert, wo über das Leben hinausgeht. Und wie Jesus gesagt hat, Lukas 21, 28, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann steckt euren Kopf in den Sand und werdet depressiv. Nein, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter und wisst, dass eure Erlösung sich naht. Halleluja! Hey, schön, ich bin nicht in einer Pfingstgemeinde, aber es hat jemand Halleluja gerufen. Halleluja! Yes! Wir haben eine herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Das alttestamentliche, das neutestamentliche Volk gehen unterschiedliche Wege, aber wir haben eine herrliche Zukunft letztendlich, wo wir alle mit Gott vereint sind. Und das, weil wir vor Gott wertvoll sind. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Vers im Epheserbrief. Da habe ich jetzt einen Teil in Rot gedruckt und den haben wir vorher gar nicht so beachtet. Das ist der zweite Teil. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat, damit wir sie tun. Was sind das für Werke? Wenn wir den Epheserbrief so weiterlesen, dann sehen wir eine Sache ganz deutlich. Die Lösung, die wir bekommen haben, drückt sich in der Liebe zu anderen Menschen aus. Drückt sich auch in dieser Freude aus, die wir haben, trotz schwierigen Umständen. Aber auch im Umgang mit anderen. Mit anderen Worten, was wir glauben über unseren Meister und über uns selber, wird darin sichtbar, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das muss Auswirkungen haben. Das nennt sich die Frucht des Geistes. Ich möchte euch noch mitnehmen in die Geschichte von Nestor, einem ehemaligen Patenkind in Ruanda. Der hat uns Folgendes gesagt, und ich lese das wieder ab. Die Arbeit von Compassion ist wirklich fantastisch und hat mein Leben von Grund auf verändert. Aber eine Sache werde ich wohl nie ganz begreifen. Wie kann es sein, dass ein fremder Mensch tausende von Kilometern entfernt ausgerechnet mir so viel Liebe geben kann? Ich bin ohne Liebe aufgewachsen. Ich wurde nicht mal von meiner Familie geliebt. Und dann hat mir dieser Mann in den USA in einem Brief geschrieben, dass er mich liebt. Ich konnte es kaum fassen. Er kannte mich ja nicht mal, er hatte mich nie gesehen. Und doch hat er volle 15 Jahre lang an mich geglaubt, mich ermutigt und mich unterstützt. Er schickte nicht nur Geld, er hat mir 2-mal im Jahr einen Brief geschrieben und schenkte mir eine Identität, einen Lebenssinn und bedingungslose Liebe. Und jetzt kommt's, er gab mir Wert. Und das, obwohl er mir niemals in die Augen gesehen hat. Das ist für mich unbegreiflich. Das kann nur Christus sein, der durch ihn wirkt. Der Liebe, das ist eins von diesen Werken, wo Jesus für den Paten in den USA vorbereitet hat. Das Werk, wo Jesu Handschrift trägt. Jesus liebt. Jesus gibt. Jesus gibt so viel, bis es weh tut. Es hat ihm enorm weh getan. Das Zeichen ist das Kreuz. Jesus bringt Opfer. Jesus verschenkt sich selber. Jesus dient. Jesus hilft den Armen und den Schwachen. Jesus heilt Krankheiten. Immer wieder. Nicht jede, aber immer wieder. Jesus ändert Lebensumstände und gibt Menschen Hoffnung, Zukunft, Perspektive. Und genau das sind die Werte, die Jesus auch für dich und für mich vorbereitet hat. Dass wir sie tun. Jesus hat gesagt im Johannes 14, 12, dass wir die gleichen Werke tun werden wie Jesus und sogar noch grössere. Und ich meine, im Jesaja 61 kennen wir alle, was Jesus gesagt hat, als er in Nazareth in der, wie heisst das Teil, nicht Kapelle, Synagoge, genau, wie er dort war und sein Dienst angefangen mit diesen Worten: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, gesandt, gute Botschaft zu bringen den Reichen. Wie geht's? Ah, den Armen. Ah, danke, ja, wichtige Korrektur. Gute Botschaft zu bringen den Armen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie gelöst sein sollen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das sind die Werke, die Jesus da hat. Und Jesus ruft uns auch, die Werke zu tun. Er sagt im Johannes 20, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ein paar Verse drumherum heisst, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen, sondern empfangen den Heiligen Geist. In seiner Kraft dürfen wir das tun. Freunde, wir leben in einer spannenden Zeit. Das Weltgeschehen geht nicht spurlos an uns vorbei. Der Tag ist gekommen, wo wir nicht mehr lauwarm sein können. Je näher wir der Stunde kommen, wo Jesus uns abholt, das ist zumindest meine Theologie, vielleicht sind ihr da einig, er nickt, glaube. Ja, gut, Halleluja. Es gibt Christen, die anders glauben. Ich will die nicht kritisieren, aber ich glaube, Jesus holt uns gleich ab. Und dann wird es wunderbar sein für uns. Aber je näher der Zeitpunkt kommt, umso klarer sollte unsere Hingabe sein. Heiß oder kalt, ja oder nein. Keine Grauzone mehr. Hingabe. Zeugen sein für Jesus. Das Licht leuchten für Jesus. Wertvoll gemacht durch Jesu Unterschrift. Geschützt durch sein Blut, erfüllt von seinem Heiligen Geist. Sehnsüchtig wartend auf ihn. Gesandt und befeiget, Gottes Werk zu tun, das er für uns vorbereitet hat. Mit Liebe erfüllt für die verlorene Menschheit. Mit Erbarmen erfüllt für die Armen, für die Schwachen, für die Hilflosen, für die Notleidenden, für die Bedürftigen, für die Kranken. Sättige Christen fragen sich nicht, ja, wenn Gott dann mal wette, dass ich mal so etwas mache, dann würde er mir das wahrscheinlich schon in den Weg legen und sagen. Aber im Moment habe ich noch nichts Sättiges gehört, also ja, dann muss ich wahrscheinlich noch nichts machen. Oder wie ist das? Nein, sättige Christen, die so leben, sehen Möglichkeiten und sehen Chancen, das Reich Gottes weiterzubringen. Sie suchen danach und wollen jedem das Evangelium weitergeben. Und das ist wichtig. Auf alle Arten. Vorleben. Mit Wort, mit Gebet, mit Taten, mit Unterstützung, mit allem Möglichen, was wir an Arsenal zur Verfügung haben. Sättige Christen fragen: Herr, wo ist dein Werk für mich? Wo kann ich anfangen? Das Werk sind in erster Linie Menschen um dich herum. In der Gemeinde, aber auch ausserhalb der Gemeinde, hier in Affolter, Umgebung, wo ihr wohnt. Menschen brauchen Liebe, habt ihr das schon gemerkt? Menschen brauchen Liebe, Annahme, Vergebung, Wert. Sie brauchen Jesus. Und du kannst ihnen das vermitteln, weil es kommt von Jesus und du hast Jesus. Dein Werk sind aber auch Kinder und Familien, die nicht wissen, ob sie heute etwas zu essen bekommen oder nicht. Ob sie wieder hungrig müssen ins Bett gehen, wenn sie das Bett haben, ob ihr Magen leer bleibt und sie die Nacht vor Bauchweh wieder nicht schlafen können. Und doch sind sie für Gott so unendlich wertvoll. Kinder, die würden sterben ohne unsere Hilfe. Pastor Dennis in Nicaragua, das ist noch ein Beispiel, das ich noch bringen möchte, leitet das Kinderzentrum Manos de Compassion in Nicaragua. Hände des Erbarmens. Und das Kinderzentrum steht auf einer Mülldeponie. Ich habe kein Bild hier, aber ich habe die Geschichte so aufgeschrieben, die ich gehört habe. Und auf dem Willkommensschild sind zwei Hände drauf. Die eine Hand hebt die Bibel und die andere Hand hebt ein Glas Wasser. Und er sagt, das ist die Art, wie wir den Kindern dienen. Und das ist das, was wir den Kindern lehren. Es braucht beides, humanitäre Hilfe und geistliche Hilfe. Und dann hat er gesagt, es geht noch weiter, die zwei Hände haben noch eine andere Bedeutung. Die eine Hand, das sind wir, hier in Nicaragua, auf dieser Müllhalde. Wer von euch war schon mal auf einer Müllhalde? Und ich meine jetzt nicht in der Schweiz. Okay, es ist unvorstellbar. Ohne die überlebt es schlicht nicht. Nein, es ist, also, man kann eine Stunde lang dort sein und nachher dann die Kleider dreimal waschen, sie stinken immer noch. Kilometerweise Müll. Überall giftige Gase, die aus dem Boden kommen. Es dämpft, es riecht, es brennt. Kinder, die darin rumwühlen und probieren, etwas Essbares zu finden. Und dann steht, dass dann kommen die blöden Pelikanen und schnappen die Kinder, das wenige, was sie gefunden haben, noch aus der Hand. Und der Pastor Dennis hat genau dort sein Kinderzentrum aufgebaut und hat gesagt, da ist unser Platz. Wir haben ständig kranke Mitarbeiter, weil die haben Malaria, die haben Cholera, die haben Denguefieber, die haben alles Mögliche für Infekte und so. Aber wir sind da, wir kümmern uns um die Kinder, wir lieben sie, wir nennen sie die Arme. Wir geben ihnen zu essen, zu trinken, wir verpflegen sie, wir pflegen ihre Wunden, wir schauen, dass sie zur Schule können, dass sie das Bessere daheim bekommen, wir geben ihnen Hoffnung und Zukunft. Das sind die Leute dort und ich habe die gesehen und ich muss sagen, ich bin jetzt tiefst erschüttert. Von dieser Hingabe, die die Leute haben, das muss von Jesus kommen. Das könnte ich nicht. Aber ich bin auch in einem anderen Kontext, in einer anderen Aufgabe. Aber ich staune über die Menschen. Pastor Dennis sagt, das ist die eine Hand. Und die andere Hand, das sind irgendwelche Christen, vielleicht in der Schweiz, vielleicht ein Affolter, die sagen, ich sehe das. Und ich bin beeindruckt von dem. Und ich will teilhaben an diesem Werk. Ich kann nicht selber auf Nicaragua gehen und dort helfen. Aber ich kann das unterstützen, was die dort machen. Und dann sagen sie, okay, ich nehme eine Patenschaft. Und wenn beide Seiten zusammenkommen, dann kann das Reich Gottes wachsen. Dann kann das Werk von Jesus, Epheser 2, das Werk von Jesus gemeinsam da werden und kann sich erfüllen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Erstens, trägt dein Leben die Unterschrift vom Meister, die mit Blut geschrieben ist? Falls ja, träg sie mit Stolz. Weil sein Name macht dein Leben unendlich wertvoll. Falls nein, darfst du wissen, so wie der Picasso seine Zeichnung gerne unterschrieben hat, so wird auch Jesus das tun. Und ja, da zögert er keinen Moment. Die zweite Frage. Wie sieht es aus mit deinen guten Werken, die Jesus für dich vorbereitet hat? Damit du sie tust, steht noch im Text. Viele Christen bleiben bei der Unterschrift stehen und sagen, jawohl, wer den Sohn hat, hat das Leben, Halleluja, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Aber Jesus hat Werke für uns vorbereitet. Und die gilt es zu tun. Siehst du die? Wo sind sie? Was machst du? Welche Möglichkeiten hat dir Gott gegeben? Nützt du die Möglichkeiten aus? Lokal, aber auch weltweit. Es muss irgendwie weitergehen. Wer gibt mir noch eine Minute? Ich habe noch ein Geschichtchen. Wer gibt mir noch eine Minute? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okay. 10 Minuten, 12 Minuten, das reicht. Danke. Gut, sorry. Ich erinnere mich an den Leiterschaftskurs vor x Jahren, also irgendwie 25 Jahre her. Unser Leiter hat so eine praktische Natur gewesen, oder? Wir waren draußen und unser Leiter hat den Schlüssel irgendwo im Sand vergraben und wir hätten das auch herausfinden und dann irgendwie eine Truhe finden, wo wir mit dem hätten öffnen. Dort hat es eine Beschreibung gehabt, die uns zu einer Karte geführt hat. Die Karte hat uns einen Weg gezeigt, irgendwie über Bäume und zu einem Teich und dort drin war ein Schatz vergraben gewesen, im Wasser drin. Es hat ein Floss gehabt und all die wunderbaren Sachen. Es wäre alles vorbereitet gewesen und mega peinlich. Wir als Gruppe haben entschieden, nach 10 Minuten, wo wir den Schlüssel nicht gefunden haben, ach, weisst du was, das Wetter ist so schön, wir sind müde, komm, wir legen uns ein bisschen in die Sonne. Und es war uns so mega ober extrem peinlich, wo wir die Geschichte gehört haben, was alles für uns vorbereitet gewesen wäre. Und wir haben es einfach nicht da. Das war so schade gewesen, es wäre so ein Abenteuer gewesen. Und ich bin dort zum Schluss gekommen, das soll mir einfach nie mehr passieren. Das Gleiche kann man auch geistlich verstehen. Jesus hat mega coole Werke für jedes von uns vorbereitet. Wie Handschuhe, die hier liegen, kannst du einfach nur reinschleifen und loslegen. Es ist parat. Es wäre so schade, wenn die nicht da würden. Vielleicht ist dein Werk vor der Haustür, vielleicht ist es in dieser Gemeinde. Vielleicht ist es in deiner Nachbarschaft. Und vielleicht ist es auch irgendwo in einem anderen Land, wo Compassion tätig ist. Und wenn das so ist, dann bitte ich dir zu überlegen, ob du 1,40 Franken pro Tag könntest auf die Seite legen für das. Vielleicht hast du schon ein Patenkind, vielleicht liegt noch eins mehr drin.